die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eben haben wir in der Lesung aus dem Markus-Evangelium gehört, wie sich zwei jüdische Lehrer miteinander verständigen. Jesus, der Wanderprediger und der Schriftgelehrte, der vielleicht am Jerusalemer Tempel zu Hause ist. Die beiden sind sich einig, worauf es wirklich ankommt. Nämlich allezeit zu wissen, dass ich mein Leben empfange, dass es getragen und gehalten wird vom Schöpfer. Das bedeutet, Gott zu lieben und zu ehren. Und eben darum auch alles von ihm gewollte Leben zu achten und zu schützen. Das bedeutet, den Nächsten zu lieben. So sagt es die Tora, die Weisung Israels. So lehrt es Jesus in all seinen Gleichnissen und Reden, oft herausfordernd, auch uns immer wieder herausfordernd, aber getreu der Tradition Israels. Sein Liebesgebot ist nicht neu, es steht in den 5 Büchern Mose. Es verbindet Juden und Christen. Der andere biblische Text, der uns nun zum Nachdenken aufgegeben ist, macht es uns ein bisschen schwerer. Es ist eine Rede an Israel, Mose in den Mund gelegt. Eine Rede, die wohl entstanden ist, als Israel nach Jahren der Fremdherrschaft und des Exils in Babylon wieder im eigenen Land neu anfangen konnte. Und jetzt nun ermahnt und ermutigt wird, seinem Gott treu zu bleiben, seiner Weisung zu folgen. So heißt es im 4. Kapitel des 5. Buches Mose. Und nun höre, Israel, die Gebote und Rechte, die ich euch lehre, dass ihr sie tun sollt, auf dass ihr lebt und hineinkommt und das Land einnehmt, das euch der Herr, euer Gott, der Väter gibt. Ihr sollt nichts dazu tun zu dem, was ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon tun, auf dass ihr bewahrt die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. So haltet sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch vorlege? Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berg Horeb. Als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse und sie mich fürchten lernen alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berg. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein. Und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt in dem Land, in das ihr zieht. So hütet euch um eures Lebens willen. Denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tag, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berg Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne sehest und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienest denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid. Nicht wahr, liebe Gemeinde, das ist ein Text, der für unser Eins gar nicht so leicht zu hören ist. Eindringlich wird den Israeliten vor Augen geführt, wo sie herkommen und was sie zu bezeugen haben in der Völkerwelt. Sie glauben an den Gott, von dem man sich kein Bild machen kann, der nicht aufgeht in menschlichen Vorstellungen, über den man nicht irgendwie Bescheid wissen kann. Sie glauben an den Gott, der über aller Schöpfung ist, nicht zu sehen, aber doch zu hören. Und zwar zu hören als eine Stimme, die aus den eigenen Gegebenheiten herausruft, die ins Freie ruft. So hat er Israel aus dem Schmelzofen, aus der Knechtschaft in Ägypten geführt. Aber so hat er seinem Volk auch die Weisung gegeben, die es davor bewahren soll, wieder in die alten Versuchungen zurückzufallen. Die Versuchung, sich von Gott doch ein Bild nach dem Maß der eigenen Ideen zu machen. Das Recht mit dem eigenen Vorteil zu verwechseln, sich in den Machtspielen dieser Welt zu verlieren. Gottes Weisung zu einem Miteinander in Gerechtigkeit, in Ehrfurcht vor dem Schöpfer und der Schöpfung, darin ist Gott seinem Volk nah, darin ist er hörbar, gegenwärtig, mit ihm verbündet. Und nun kommt alles darauf an, sich wirklich nicht verführen zu lassen und einfach so zu leben wie die Nachbarn auch, sondern dieser Weisung auch unbedingt zu folgen, sie immer wieder zu vergegenwärtigen und eben auch zu beherzigen. Natürlich, das bleibt eine Herausforderung, an der man auch scheitern kann und vielleicht naturgemäß immer wieder scheitert. Trotzdem gilt, sie ist da, diese Stimme Gottes, die in ein heilsames Leben weist. So weiß es Israel, und wir dürfen es auch wissen, denn der Gott, der über seiner Schöpfung steht, der nicht zu fassen, aber doch zu hören ist, der uns über unsere Grenzen hinausruft und in ein heilsames Miteinander weist, es ist der Gott, an den wir glauben, zu dem wir beten hier im Gottesdienst. Seine Weisung in Kürze niedergelegt auf den 2 steinernen Tafeln hat unsere Geschichte geprägt. Seine Verheißung begründet unsere Hoffnung. Wir dürfen uns angesprochen wissen, ermahnt und ermutigt von der Rede des Mose an Israel, weil es Juden waren, die, überwältigt von der Erfahrung der Auferstehung Christi, es nun so glaubten, alle Völker sollen teilhaben können, sollen sie hören die befreiende Stimme Gottes, seine Weisung. Für die ersten Apostel war dieser Auftrag eng verbunden mit dem Auftrag Israels. Davon zeugt die Pfingstgeschichte, wie sie eben der Evangelist Lukas erzählt. Denn Pfingsten, die Erfahrung des Heiligen Geistes, geschieht da ja genau an dem Tag, an dem Israel die Gabe der Tora feiert, Shavuot. Und wieder sind es Feuerflammen, die für Gottes Nahsein stehen. Und wieder wird da eine große Ermutigung erlebt, aufzubrechen und zu zeugen vor dem Gott Israels, dem Gott Jesu Christi. Was für ein Wunder, dass aus der kleinen Jesusbewegung eine weltweite Kirche wurde, in der es immer noch gilt, das oberste Gebot: Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Was für ein Wunder aber auch, dass es ziemlich überall in der Welt jüdische Gemeinden bis heute gibt. Gemeinden, die uns daran erinnern, wo wir herkommen und dass wir Gottes Wahrheit nicht allein gepachtet haben. Im Nachhinein müssen wir ja leider erkennen, sie hatten gute Gründe damals, die Israeliten, die der Völkermission misstrauten. Denn am Ende ging das auf schreckliche Weise auf Kosten Israels. Als die Kirche machtvoll wurde, wollte sie im Judentum ja ganz und gar nicht das weise und verständige Volk erkennen, dem sie den Glauben an den befreienden Gott verdankte. Im Gegenteil, sie wollte allein Recht haben, das Heil allein verwalten, sich nicht irritieren lassen von denen, die in Christus nicht den Messias erkannten. Sie duldeten den Zweifel nicht und machten aus Israel das angeblich von Gott verlassene Volk. Israel musste herhalten als dunkle Folie, auf der der Glanz des Christentums erstrahlte. Und wir lernten Gottes heilsame Weisung als angeblich knechtendes Gesetz zu missverstehen. Das ist leider so. Der immer noch gärende Judenhass mit all seinen schrecklichen Fantasien hat seine Wurzeln im Überlegenheitswahn einer christlichen Kirche, die Israel als Gottesvolk nicht duldete. Und wenn wir uns fragen, warum mussten alle diese christlich getauften Europäer so unduldsam, so hasserfüllt gegenüber dem Judentum sein, woran lag es? Vielleicht, weil sie sich ihres eigenen Glaubens gar nicht so gewiss waren? Oder weil es ihnen nicht gefiel, Dazugekommene zu sein zum Volk Gottes? Jüngere Geschwister, nicht Alleinerben? Nur mit Schmerz können wir gewahr werden, wie sehr die christliche Heilsgewissheit Unheil für das Judentum bedeutet hat. Und weil es ja immer schwer ist, das eigene Versagen zu sehen und zu ertragen, gibt es das ja auch heute wieder unter uns, so eine gewisse Fixierung auf Israel und seine politischen Sünden, eine gewisse Lust, hier nun aber doch mal moralisch überlegen zu erscheinen. Wobei wir uns auch schon mal überlegen könnten, wie die Stimmung in unserem ach so ängstlichen Volk wäre, wenn wir von Ländern umgeben wäre, die uns bedrohen, wenn Terrorismus für lange Zeit Alltagserfahrung wäre. Wie militant ging es dann wohl in der deutschen Politik zu? Würde es das überhaupt geben, so einen langen, leidenschaftlichen Streit um Demokratie und Gerechtigkeit, wie er unter Israelis eben doch geführt wird? Was für ein Volk. Es mag ja sein, dass wir hier auch noch mal auf die Probe gestellt werden, was uns die Demokratie wert ist. Gebe Gott, dass wir sie bestehen, und wir beten, dass Israel sie besteht. Hütet euch, lasst euch nicht verführen, legt euch die Welt nicht nach eigenem Dünkel zurecht, hört die Stimme eures Gottes, bleibt seiner Weisung treu. Das ist uns ans Herz gelegt. Anteil haben wir mit Israel an Gottes Treue und Barmherzigkeit. Anteil an der Verantwortung, für Gottes Weisung einzustehen, auch wenn es unbequem wird. Amen.